Ja, zur Vorbemerkung vom letzten Mal, da trage ich nach, beziehungsweise künde an, dass ich versucht habe, auf der Basis davon einen Text zu schreiben. Das heißt, ich habe es nicht nur versucht, sondern ich habe es auch getan. Und dieser Text, der sich in meiner Arbeitsfassung nennt, mit welchem Recht, wird morgen im Standard im Album erscheinen. Es ist nicht das, was ich gesagt habe, aber ich habe das zum Anlass genommen, mir weiter Gedanken zu machen diesbezüglich und etwas auszuformulieren, unter welchen Bedingungen die Frage nach Berechtigung von Aussagen im Zusammenhang mit dem Irakkrieg steht. Der Artikel, den ich Ihnen das letzte Mal projiziert habe über Wittgenstein privat, Philosophie und Leben, ist, haben Sie vielleicht gesehen, im OR. Also ich hatte ja eine Version auf der Wittgenstein-Seite, die Stelle, für die es eigentlich geschrieben gewesen ist, war das Science-ORF-Forum, da ist es erschienen am Wochenende, also wenn Sie es dort nachlesen wollen. Da sind auch die Links drinnen, die entsprechenden, die ich noch vergessen habe, reinzuschreiben in meine Arbeitsversion. So viel, zwei Hinweise. Die Themenstellung, in der wir jetzt mit drinnen, also jetzt drinnen sind, ist gekennzeichnet durch zwei Stichworte, die in einer bestimmten Art und Weise sozusagen jetzt von mir zusammen präsentiert und vorgestellt werden. Das eine ist der Plan, zu Beginn dieser Vorlesung über Vorstufen zu Wittgensteins philosophischen Untersuchungen das Vorwort bzw. die Vorworte, die Vorwortentwürfe von Wittgenstein genauer anzusehen, weil sich an dieser Stelle, erinnern Sie sich, auch eine methodologisch wichtige Beobachtung findet. Die methodologisch wichtige Beobachtung ist die, dass die Arbeit, die Wittgenstein betreibt, eine solche ist, die die bisherige klare Grenzziehung zwischen Buch, Publikation und drumherum philosophisches System, die Botschaft einer Philosophin, eines Philosophen in einer gewissen Package abgepackt und auf der anderen Seite die Verstreuung, das Verwenden, das Fragmentarische in Frage stellt. Das sind Sachen, die im Zusammenhang mit Hypertextualität, wie Sie wissen, mit dem Ende der Gutenberg-Galaxis sehr aktuell geworden sind, und ich versuche natürlich davon ein wenig inspiriert, dieser Sache nachzugehen in Wittgensteinschen Oeuvre. Und Vorworte eignen sich da sehr gut. Erstens mal deswegen, weil Vorworte, wie ich heute jetzt noch weiter ausführen werde, diese besondere liminale Funktion haben, diese Schwellenfunktion haben. Und zweitens, Wittgensteins Vorworte eignen sich deswegen gut, weil es viele davon gibt, weil man im Prozess des Redens, des Schreibens über Vorworte auch einiges mitkriegt darüber, wie Wittgenstein Philosophie treibt, wie er seine Philosophie auffasst und was er dazu sagen hat. Das ist der zweite Schwerpunkt, dessentwegen ich diese Sache mit Person und Leben mit reingenommen habe. Es erweist sich nämlich die Diskussion von Vorworten auch als instruktiv im Zusammenhang mit der Frage, hat Wittgensteins Philosophie einen ethischen Anspruch? Unterstellt er sich einem ethischen Anspruch? Ist das etwas überhaupt, was man im Rahmen der Diskussion von Wittgenstein in den Vordergrund stellen sollte? Das, erinnern sich, war die Botschaft einiger Bücher, die ich Ihnen das vergangene Mal vorgestellt habe. Und ich habe da so meine Zweifel dran, will das aber nicht ganz wegschieben, sondern es in eine Art und Weise hineindrehen, die mir vielleicht sachlich etwas adäquater erscheint. Aber das eine kann man vorweggreifend schon mal auf jeden Fall sagen, in den Vorworten wird Wittgenstein in einer Weise persönlich, wie er es in den Text, in den vorgesehenen Textkörper dessen, was dann nicht als Buch von ihm publiziert worden ist, aber also in die Nähe der Buchpublikation geraten ist, einfach nicht gemacht hat. Also die in den Tagebüchern, ich habe es Ihnen ja ein bisschen vorgestellt, sehr deutlichen, ich sage es mal, selbstquälerischen und perfektionistischen und neurotischen Anmerkungen, die er notiert im Zusammenhang mit seiner Arbeit, die keinen Weg in die philosophischen Untersuchungen finden, finden sich tatsächlich im Vorwort, in Vorworten, in Vorwortentwürfen wieder. Und ich werde darauf eingehen und versuchen, die also aus dem Fall des ich sage es jetzt mal nur als allgemeines Stichwort neurotischen etwas, des neurotischen Philosophen, des Selbst, des unter Selbstzwang sich stellenden Philosophen eine Botschaft heraus zu destillieren. Das wird mich dazu bringen, die Frage des Vorworts jetzt nochmal genauer zu analysieren. Und zwar einerseits ein bisschen allgemein, strukturell und zweitens in der Philosophiegeschichte. Es ergibt sich an der Stelle, da muss ich sagen, da verdanke ich einiges der Lektüre, der Wiederlektüre von Derrida, dass es doch sehr instruktiv ist, sich an markanten Stellen des 19. Jahrhunderts mit dazu anzusehen, was Vorworte so leisten. Derrida ist jemand, ich habe es letzte Mal auch schon erwähnt, der in einer kleinen Schrift über Nietzsche über Vorworte, Vorwort bei Nietzsche, diesen besonderen Terminus Exergon geprägt hat, also am Rande, außerhalb, ausgelagert des Werkes, so eine Vorbastion des Werkes, und der, wie ich dann bemerkt habe, ein bisschen mich umsehend, sowohl zu den Hegel-Vorwort und Einleitungen zur Phänomenologie des Geistes als auch zu Nietzsche Bemerkungen vorgelegt hat. Ich werde das im Zusammenhang mit Derrida nicht so besonders verfolgen, also ich gebe Ihnen da jetzt keine Derrida-Lektüre, aber als einen Impuls, in welche Richtung man da gehen kann, und mit einer Reihe von sozusagen interessanten Gedanken verbunden ist das sehr wohl. Ich wäre Ihnen kurz gesagt, also Hegel, Nietzsche, Wittgenstein, Traktatus und dann Wittgenstein 1936 jetzt einmal dann vorführen. Das ist der Plan der unmittelbaren Zukunft, die hier vor Ihnen steht. Das wird also dann enden, dieser Zug wird enden beim Vorwort aus 109, das ist sozusagen 109, der Manuskriptband 109, der in der Wiener Ausgabe im dritten Band zu finden ist. Das werde ich dann fortsetzen mit einer Darstellung dessen, wie es mit diesen Vorworten weitergeht zu den philosophischen Untersuchungen. Also wenn ich das dann bis Ostern fertig habe, dann bin ich schon ganz zufrieden. Das ist also einerseits jetzt die historische Perspektive. Bevor ich die historische Perspektive Ihnen präsentiere, will ich noch eine kleine Intervention geben zum Thema Exergon in gegenwärtiger Publikationspraxis, Mediensicht, damit für Sie auch deutlich wird, für mich selber ist das auch eigentlich recht instruktiv gewesen, in einer wie besonderen, sonderbaren, interessanten Situation man steht, wenn man auf der einen Seite klassisch-philosophisch an Sachen herangeht und andererseits aber weiß, was heutzutage im Medienbereich passiert, was gängig ist. Also ich will diese beiden Sachen doch stark gemeinsam im Blick behalten, ohne dass ich jetzt an der Stelle das alles schon vermitteln könnte. Ich will nur den einen Hinweis geben, den ich Ihnen jetzt geben werde im Zusammenhang mit Ex-Ergon. Es gibt, nämlich als Beispiel, die Kundenzeitschrift der Telekom Austria, .copy. Das ist einigen von Ihnen wahrscheinlich schon bekannt, dass ich da auch etwas involviert bin. Und ein Freund von mir, Christian Zillner, der das mit dem Falter Verlag herausbringt, ist ein Philosophie-Dissertant, Doktorand. Und interessant erscheint es mir deshalb, weil es, wenn man an so einer Nummer, ich habe da die letzte Nummer in der Hand, den Exergon-Charakter sehr gut studieren kann. Wenn ich mir Mühe gemacht hätte, der Flash zu installieren, könnte ich Ihnen wahrscheinlich an der Website, könnte ich es an der Website schön zeigen, wie diese Artikel aufgebaut sind. Das habe ich mir erspart. Ich nehme einen Artikel raus, das ist ein Artikel von einem Philosophen auch, auf den ich gleich auch hinweisen kann, vielleicht Philosoph und Physiker, Richard David, der hat gerade jetzt dieses Semester einen Lehrauftrag über Realismusproblem. Falls Sie das interessiert, kann ich es Ihnen empfehlen. Am Donnerstag am Nachmittag ist es, also gestern, war da schon mal eine Sitzung, der arbeitet über das Verhältnis von moderner Quantentheorie zu den neuesten theoretischen Entwicklungen in der Physik, nämlich String Theory. Das sage ich Ihnen einfach jetzt nur mal als Schlagwort. Und worum es geht, ist, da hat man jetzt also eine physikalische Theorie, die immer im Fluss ist, die auf eine Art und Weise entwickelt wird, die mit Büchern überhaupt nichts mehr zu tun hat, aber man fasst es einmal zusammen und aus Gründen, die man also fasst, die sind sozusagen schon sehr verquer oder verschlungen, sagen wir mal, gibt es in der Kundenzeitschrift der Telekom gibt es den zusammenfassenden Artikel über neueste Forschungen in der modernen Philosophie der Physik. Schon denkt man sich, wie kann das gut gehen? Und das Interessante diesbezüglich ist nun eben, wie wird so etwas eingebettet? Wie wird so etwas vorbereitet? Welche Art von Zwischenstufen gibt es da? Es ist, wenn Sie ein bisschen reingeschaut haben in solche Publikationen, ist es, also das kann natürlich nur von der Sache her, kann das natürlich nur gehen, wenn argumentiert wird, wenn dargestellt wird, wenn es viel Text gibt. In dem Moment, in dem es viel Text gibt, also in dieser Art und Weise, wissen Sie auch, das kann nicht funktionieren in einer Kundenzeitschrift. Man setzt sich dort nicht hin und liest Seiten um Seiten über Quantentheorie und Stringtheorie. Es sei denn, es ist Specs. Nicht? Also wenn Sie sich Specs anschauen, das ist eine sehr interessante kleine Nebenbemerkung, ist das eine Sache, die ich auch noch nicht ganz durchschaue, wie das funktioniert, kenne mich zu wenig aus, aber die leisten sich dort, also seitenweise dichte Texte hineinzuschreiben. Meine erste Vermutung ist die, dass das auch wieder ein Stilmittel ist. Es geht nicht so sehr darum, dass alle Leute das jetzt aufmerksam lesen, sondern dass signalisiert wird, wir machen was anderes als das, wovon ich hier gerade lese, spreche. Aber das lassen wir mal. Also in jedem Fall muss das aufbereitet werden und die Besonderheit hier ist die, dass so ein Artikel hat einen Titel natürlich und zum Titel ein Bild. Das ist schon mal das Erste, nicht? Das Bild ist selbstverständlich genau eine ganze Seite, obwohl es also die Funktion des Bildes an der Stelle wäre auch extra zu besprechen, aber diese eine volle Seitenfunktion des Bildes ist sozusagen vom Platz her so viel wie der Body des Artikels. Zweitens ist das hier die Hauptseite des Artikels, da ist wiederum mehr als die Hälfte ist Freiraum und ist der große Artikel Goldene Theorie und experimenteller Wert. Nun gibt es unter diesem Titel gibt's die erste Zusammenfassung. Diese Zusammenfassung seit Galileo Galilei dominierte in der Naturwissenschaft das Experiment über die Theorie, doch die moderne Teilchenphysik kehrt dieses Verhältnis um. Das ist schon mal, da können Sie schon deutlich sehen, wie das funktioniert. Sie wollen natürlich, die Leserinnen und Leser wollen, bevor sie sich einlassen darauf, diesen Text zu lesen, wollen sie mal wissen, worum es geht, zusätzlich zum Titel. Und das wird einmal in einem Untertitel dargestellt. Sie kennen dieses Phänomen selbstverständlich aus jeder Printpublikation, jeder Zeitschrift, jeder Zeitung auch, Zwischentitel, Zwischenüberschriften, diese Sache. Es muss also Orientierung. Es wird an dieser Stelle quasi Orientierung geliefert. Es ist aber jetzt nicht nur so, allzu einfach vom Philosophischen her gesehen. Die Besonderheit dieser Art von orientierender Zusammenfassung besteht natürlich darin, dass das ein Doppelgesicht hat. Das Doppelgesicht besteht darin, dass man sagt, okay, ich möchte mal wissen, worauf ich mich einlasse, wenn ich das genau lese. Zweitens aber, in die andere Richtung, aha, wenn ich jetzt weiß, worum es da geht, muss ich das ja nicht lesen. Diese doppelte Funktion ist das, und Sie haben im Abstract eines wissenschaftlichen Artikels so ein ähnliches Problem natürlich. Das hat etwas zu tun mit der Art und Weise, wie heutzutage Wissen kommuniziert und rezipiert wird. Es ist so viel, dass wir schlicht nicht mehr die Zeit haben, das alles von Anfang bis zum Ende durchzulesen. Wir sind ungeduldig geworden, auch in der Wissenschaft. Hier natürlich ist es besonders greifbar. Und diese Ungeduld wirkt darauf hin, dass diese Ex-Ergon-Funktion aktueller und komplizierter wird. Ja, jetzt ist aber der Grund, das ist eigentlich noch etwas ganz Generelles, das alleine wäre nicht der Grund, warum ich dieses Beispiel gerade gebracht habe, denn .copy hat sich noch eine weitere kleine Ergänzung zu diesem Muster geleistet. Christian Zillner hat gesagt, okay, das reicht nicht, es gibt jetzt auch noch Kurzfassungen. Und diese Kurzfassungen haben den charmanten Untertitel, Kurzfassung der Artikel in 20 Sekunden. Und zwar gibt es das zu jedem dieser Artikel, Kurzfassung der Artikel in 10 Sekunden, also der Artikel in 12 Sekunden. Das ist sozusagen ein kleiner Geschwindigkeitswettbewerb. In dieser Kurzfassung haben Sie jetzt noch einmal dasselbe Problem. Also während das hier vielleicht 3 Sekunden sind, haben Sie hier 20 Sekunden. Und Sie hören es noch einmal. Seit Galilei hat sich fast 400 Jahre lang ein Paradigma in der Naturwissenschaft gehalten, der Schluss aus mathematisch strukturierten Ergebnissen experimenteller Beobachtung auf eine allgemeine Theorie. Moderne Elementarteilchenphysik jedoch benötigt einen hochentwickelten theoretischen Unterbau, um den experimentellen Vorgang selbst beschreiben zu können. Darüber hinaus ist sie in der Lage, neue beobachtbare Phänomene vorauszusagen. Mit der Stringtheorie existiert sogar eine Theorie, die ohne jede experimentelle Bestätigung funktioniert. Habe sie nun deswegen hier so vorgelesen, weil ich auch deutlich machen wollte, dass das natürlich eine extrem respektable Leistung ist, diesen kognitiven Gehalt hier festzulegen. Also so sehr man sich protestierend verhalten kann und vielleicht auch muss gegen dieses schnell, das ich da gerade angesprochen habe, so sehr ist es doch auch deutlich, dass diese Art von Zusammenfassung Arbeit bedeutet, erstens Arbeit bedeutet, auch Arbeit mitteilt, und dass das auf eine Art und Weise funktioniert, die sehr wohl etwas mit Wissenserwerb zu tun hat und also nicht, also tatsächlich auch in beide Richtungen gehen kann. Dass wollte ich Ihnen mal so zur Einstimmung darüber kurz vor Augen führen. Sie wissen es ja, wie sowas geht heutzutage in Medien. Und im Vergleich dazu jetzt kann ich sozusagen zurückschwenken, kann ich in einen früheren Zeitzustand übergehen, also in das frühe 19. Jahrhundert, als es Bücher, philosophische Bücher noch in der klassischen Art und Weise gab. Die haben sozusagen, also heute würde man sagen, die Dinosaurier, nicht, haben das Land besetzt. Das ist ja eine interessante Geschichte. Kleine Nebenbemerkung, nicht? Die Rolle der großen Bücher ganz allgemein und in der Philosophie, also in der deutschen Philosophie der damaligen Praxis gab es die großen Bücher, die wichtigen Systementwürfe, System der Philosophie von Kant, Fichte, Schelling, Hegel, alle diese dicken Wälzer. Und diese dicken Wälzer, die nun viel, viel mehr Text enthalten, als wir heute in der Regel auch in philosophischen, naja, stimmt nicht ganz. Das ist eine interessante Frage, nicht? Das ist eine sehr interessante Frage, was ist das Genre der philosophischen Publikation heute? Das philosophische Buch, das ist auch kulturabhängig, ist in USA und England anders als in Deutschland. In Deutschland hat sich's noch in einer Weise erhalten, dieses Dinosaurier-Phänomen. In jedem Fall aber, das ist jetzt das Wichtige, gibt es auch dort schon die Vorwort-Problematik. Ich nehme die Gelegenheit wahr, hier so ein bisschen Thematik rüber zu holen aus der Hegel-Veranstaltung, die ich auch mache, und weise Sie also auf die Vorrede zur Phänomenologie des Geistes hin, aus der ich Ihnen insbesondere, also ein zwei kleine Highlights, aber dann insbesondere ein Thema deutlich machen möchte, weil das in meinem Ablauf mit Wittgenstein-Vorwort eine, glaube ich, ganz instruktive Rolle spielt. Als ich seit langer Zeit wieder mal Phänomen beschlossen habe, ich sehe mir Hegel an, ich beschäftige mich mit Phänomenologie des Geistes, war die Leute, die vergangenes Semester das etwas mitgemacht haben, wissen es, war ich zunächst einmal sehr überrascht von einer Sache, die mich doch sehr verblüfft hat, die ich gänzlich kann gar nicht mal sagen vergessen habe, sondern nicht gesehen habe, aber jetzt sehe, dass nämlich die Vorrede zur Phänomenologie des Geistes mit einer Auseinandersetzung über das Problem des Abstracts beginnt. Genau das, was hier zeitgenössisch interessant mir erscheint, die Rolle von zusammengekapselten Absichtserklärungen im Hinblick auf Werke, die sich dann die Aufgabe stellen, diese Absichtserklärungen einzulösen. Diese Rolle wird interessanterweise in dieser Vorrede gleich ganz am Anfang thematisiert. Ganz am Anfang sagt Hegel bereits, ich paraphrasiere das jetzt mal, Vorreden und er spricht nicht von Abstracts. Abstracts ist eine Art von Exergon. Vorreden haben das so an sich. Wir kennen das in den Wissenschaften, dass da drinnen steht, was im Weiteren passieren soll, und dass die Aufmerksamkeit geweckt wird, damit man dann sieht, wie schaut das im Einzelnen aus. Diese Art von an Announcement, also Ankündigung, Neugier erwecken, um dann eine Schiene zu legen in die jeweilige wissenschaftliche Arbeit. Das ist das gewöhnliche Funktionsfeld von Abstracts, und Hegel sagt da gleich am Anfang, so ist es in der Philosophie nicht. Philosophie beginnt im Allgemeinen, ist seine Formulierung an der Stelle, und Philosophie hat es an sich, dass sie nicht operieren darf mit der Spannung zwischen, ich sage euch, wie es einmal, wie ich es dann mal machen werde, und dann mache ich es auch. Also diese Form von Wissensvermittlung, die uns ja doch ganz selbstverständlich ist, ist nach Hegel nicht die richtige Wissensvermittlung. Ich sage es mal gleich ganz massiv in hegelianischer Fragestellung, obwohl ich das hier nicht einlösen kann. Beim Hegel steckt dann letztlich dahinter, das Wahre ist ausschließlich das Ganze. Also nur das Ganze ist das Wahre, nur das, was den kompletten Einblick in die Verhältnisse, in die Sache gewährt, ist das, was man vertreten kann. Also das Wahre ist das Ganze, übersetze ich jetzt mit nur Einblick in die gesamte Komplexität der Sache ist vertretbar. Und wenn das so ist, dann ist klar, dass ein Abstract nicht vertretbar ist, weil mit einem Abstract erzeuge ich Neugierde und gebe nicht dieses Ganze. Das ist eine Hegel-Thematik, die uns als Hegel-Thematik nicht interessiert, die aber, da bin ich jetzt wiederum bei meiner Verblüffung, das ist eine andere Verblüffung als die ich genannt habe, aber es ist auch eine Verblüffung, die sich verblüffenderweise als philosophische Fragestellung beim Wittgenstein aber eins zu eins wiederfindet. Ich werde dann ins Traktatvorwort rüberblenden. Und das Traktatvorwort, das viele von Ihnen vermutlich kennen, spricht in etwa spricht nach meiner Einschätzung genau dieselbe Einsicht aus, nämlich dass Philosophie etwas damit zu tun hat, dass etwas im Großen und Ganzen abgeschlossen werden kann und darin gründet, dass es abgeschlossen ist. Also die Ganzheit des Wahrheitsanspruches, die in der, das sage ich, das ist das Letzte, was ich über hegelianische Philosophie an dieser Stelle sage, die beim Hegel dadurch eingelöst wird, dass er sagt, die Entwicklung der Sache ist als Entwicklung nichts der Sache Externes, sondern die Entwicklung gehört selbst zur Sache, und weil die Entwicklung zur Sache gehört, ist das sich einlassen auf die Entwicklung der Sache selbst schon ein in der Sache sein und nicht ein Abstract. Das heißt, die Abstract-Funktion, sofern sie charakterisiert ist durch ich habe mich noch nicht eingelassen in die Entwicklung der Sache, ist unphilosophisch, fällt raus aus dem Ding. In dem Moment, in dem ich drinnen bin, bin ich aber schon in der Sache und damit im Prozess der Wahrheit. Und dieser Prozess der Wahrheit ist nur als ein ganzer Prozess zu konzeptualisieren. Das ist eine Einstellung, darum habe ich es jetzt so gesagt, die ich mich getraue, obwohl es nicht die Aufgabe dieser Veranstaltung ist, im Traktat wiederzufinden. Also wenn Sie es in einem Schlagwort haben wollen, das Subspecie Eternitatis Prinzip, das bei Hegel feststellbar ist, indem er so etwas hat wie das Absolute, das als Absolutes sich in der Weltgeschichte entwickelt und die Weltgeschichte ist aber als ein jenseits der Zeit ganzheitlich Anwesendes. Diese Art von Subspecie Eternitatis Absolutes ist im Traktat noch immer auch angezielt und propagiert, promulgiert. Traktat ist eine Art und Weise, so eine Subspecie Eternitatis Philosophie vorzulegen. Das sage ich deswegen, muss ich jetzt hier deswegen sagen, weil das Vorwort aus 1936, über das wir dann reden werden, davon in einer wichtigen Art und Weise noch inspiriert ist. In einer gewissen Weise ist die Fortschreibung dieser selben Attitüde, aber in einer Tonlage, sagen wir mal, in einer Modifikation bereits, die deutlich macht, wie unter Bedingungen der Mitte des 20. Jahrhunderts, also der Mitte des 20. Jahrhunderts, wie unter solchen Bedingungen die Wahrheit ist, das ganze Problematik aussieht. Und da sind wir dann bei Wittgenstein inhaltlich. Und Sie können auch sehen, jetzt also eine kleine Klammerbemerkung, dass während Wittgenstein keine Aussagen über das Wahre, das Ganze und solche Dinge in den philosophischen Untersuchungen macht, da ist er drin in den Sachüberlegungen, sind Vorworte auch für ihn noch eine Möglichkeit, sich darin zu positionieren und an dieser Stelle instruktive Texte zu schreiben über das Problem, worum es dann nämlich geht, nicht, ist das Problem dieser Art von Philosophieauffassung in den Zeitläuften.